Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir melden uns jetzt heute mal nicht in dem typischen Zweitagesrhythmus während Olympischen Spielen, sondern jetzt am letzten Tag oder nach dem letzten Spieltag der Vorrunde beim Olympischen Handballturnier und wollen über die Ergebnisse sprechen und eine kleine Vorausschau auf die anstehenden Spiele im Viertelfinale machen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wie gewohnt mache ich das nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Deppen. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns auch heute wieder mit den Frauen beginnen, denn das Frauenturnier war heute am Montag genau das Thema, was uns beschäftigt hat im Endeffekt und uns mit den Spielen beschäftigen. Lass uns den Blick in die Gruppe A werfen und ja, da gab es ja einige Spiele, die angestanden sind und da müssen wir dazu sagen, dass es die Republik von Südkorea es geschafft hat, als Vierter einzuziehen in das Viertelfinale, dank eines 31-31 gegen Angola. Also da, der eine Punkt hat dort gereicht, um ja Angola nicht an sich vorbeiziehen zu lassen.
Genau, dadurch griff nicht der direkte Vergleich, weil der natürlich dann ausgeglichen war in diesem Fall, sondern das Torverhältnis. Und da waren die Südkoreanerinnen mit 8 Toren besser aufgestellt. Von daher, knappes Ding. Kurz vor Schluss lagen sie noch mit 2 Toren hinten. Also es sah echt nicht schlecht aus für Angola. Aber am Ende haben sie es dann doch noch umgebogen und sich den letzten Platz in diesem Viertelfinale gesichert in der Gruppe. Und ja, das ist eigentlich im Endeffekt auch so gelaufen, wie wir uns das ja vorher auch gedacht hatten, dass eben Korea, Angola und Japan um eben diesen letzten Platz im Viertelfinale aus dieser Gruppe kämpfen werden. Und ja, dass es am Ende so spannend wird, war natürlich auch dem geschuldet, dass sie irgendwie auch gegenseitig sich die Punkte weggenommen haben. Von daher war das auf jeden Fall schon sehr gut auch anzusehen. Und ja, wenn man dann am Ende wirklich bis zur letzten Sekunde so einen Fight hat um den Einzug in die K.O.-Runde, ist das natürlich immer eine sehr schöne Sache.
Auf jeden Fall, also da war vor allem das spannende Spiel, war nicht das schönste Spiel, beide Teams jeweils mit 18 Turnover, also doch durchaus ein fehleranfälliges Spiel, wobei man natürlich auch sagen muss, beide Teams werden noch 31 Tore, also so ist jetzt auch nicht, haben wirklich auch beide gut Wurfquoten, beide 65% oder mehr, das ist dann schon wirklich, ja, ein Duell auf Augenhöhe im Endeffekt gewesen, natürlich schade für Angola hier, das nicht zu schaffen, in die nächste Runde einzuziehen, aber Glückwunsch natürlich an Südkorea. Den letzten Platz in der Gruppe belegte dann entsprechend, ja, Japan, die ja, im letzten Spiel des Tages ziemlich unter die Räder gekommen sind. 37-25 haben sie gegen Norwegen verloren, die ja keine Zweifel von Anfang an haben aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen wollte, denn sie wollten sich natürlich auch den Gruppensieg sichern, was sie mit dem Sieg auch geschafft haben.
Ja, und sie gehen unbeschadet durch diese Gruppe mit 5 Siegen, konnten ja vorgestern gegen die Niederländerinnen auch gewinnen. Das war ja das Spiel, worauf natürlich alle geguckt haben im Vorfeld in dieser Gruppe. Und auch da wurde es zwar knapp, haben am Ende mit 29-27 gewonnen, aber man hat schon gesehen, die Mannschaft ist auf jeden Fall zu Recht ein Medaillenkandidat und auch einer der Top-Favoriten auf den Olympiasieg. Und man muss auch sagen, dass sie vor allem in der Anfangsphase nur das Nötigste gemacht haben, lagen dann zwar nach 10 Minuten schon mit 3 Toren vorn, haben die Japanerinnen dann wieder ein bisschen rankommen lassen. Aber dann, als es ein bisschen knapper wurde, zumindest vom Ergebnis her, haben sie dann auch wieder direkt angezogen und sind dann ja immer mehr weggezogen vor der Pause dann auf 5 Tore und dann war das Ding auch entschieden zu ihren Gunsten. Von daher konnten sie in dem Spiel jetzt auch nochmal ein bisschen Kräfte schonen, was natürlich mit Hinblick auf das Viertelfinale sehr, sehr helfen kann. Und das konnten sie halt bis auf beim Spiel gegen die Niederlande eigentlich in jedem Spiel. Und das kann natürlich am Ende ein ordentliches Faustpfand werden, weil eben das Pensum natürlich unfassbar ist. Auch hier wieder nicht noch ein extra Ruhetag vor dem Viertelfinale, sondern wirklich dieser Zweitagesrhythmus bleibt erstmal bestehen. Und von daher, ja, ich glaube, können die Norwegerinnen damit sehr gut leben.
Das glaube ich definitiv auch. Also sie haben das wirklich ja, sehr souverän gemacht, wieder gute Torhüter gehabt mit Katrin Lunde, 10 Paraden, Quote von 37%. Insgesamt sowieso die Torhüterin bei den Norwegerinnen richtig, richtig gut. Bisher die beste Quote im ganzen Turnier. Also das macht viel, viel Spaß, denen zuzugucken. Also da haben die wirklich alles gegeben. Ja, und dann dazu beigetragen, dass man am Ende dieses, ja, das Spiel gewinnen konnte. Japan natürlich. Ja, sehr, sehr schade, muss man natürlich schon zugeben. Wenn man daheim ist, möchte man natürlich möglichst ins Viertelfinale einziehen, zumal die Möglichkeit bestand, aber halt nur ein Sieg, das ist im Endeffekt dann ja zu wenig, um dann in die Runde der besten 8 einzuziehen, der besten 8 einzuziehen, genau. Zumal sie auch die direkten Duelle gegen Südkorea und Angola beide nicht gewinnen konnten, nachdem sie ja diesen überraschenden Sieg gegen Montenegro hatten, haben sie das dann nicht mehr an den nächsten beiden Spielen auf die Platte bekommen. Platz 2 geht an Niederlande, die. Ja, nochmal ein knappes Spiel hatten gegen Montenegro. Also, da war das nochmal richtig, richtig knapp. Lag aber auch vor allem daran, dass die Niederländer eine richtig schlechte Wurfquote hatten. 58% Würfe nur getroffen. Auch die Torhüterin nicht überragend gewesen. Aber trotzdem, am Ende steht ja der Sieg. Da es in der ersten Halbzeit besser aussah, in der zweiten Halbzeit dann nicht. Tim, das ist. Die Niederländerinnen sind auch ein bisschen wackelig in dem Spiel gewesen.
Ja, in dem Spiel auf jeden Fall. Das war eigentlich ein soweit souveräner Auftritt, ähnlich wie bei den Norwegerinnen in der ersten Halbzeit, dass sie da gefühlt das Nötigste gemacht haben, aber noch nicht so richtig drin waren. Wobei man da natürlich sagen musste, das war wichtig für die Niederländerinnen, dass sie hier das Spiel nicht verlieren. Also sonst wären sie nur Dritte gewesen in der Gruppe. Und Montenegro wäre noch vorbeigezogen, dank des direkten Vergleichs. Von daher, ja, aber also eigentlich war dann Montenegro vor allem in dieser Endphase der ersten Hälfte zu ungenau. Man hat deutlich zu viele technische Fehler gemacht, um gegen so ein Top-Team mit dieser individuellen Qualität einfach konstant mithalten zu können über 60 Minuten. Die Ansätze waren absolut vielversprechend. Das war generell in dieser Gruppenphase sehr gut bei Montenegro. Aber wie gesagt, da fehlt noch so ein bisschen die Konstanz. Aber sie haben Moral bewiesen. Also sie lagen zwischenzeitlich mit 7 Toren hinten, kommen dann zurück. Torwartwechsel zahlt sich dann auch noch aus, 10 Minuten vor Schluss. Am Ende reicht es nicht ganz. Und es gibt die 29:30 Niederlage. Aber ich glaube, da kann man dann auch ein bisschen was rausschöpfen. Aber ja, es wird, denke ich mal, trotzdem für sie schwierig, da in die Phalanx der Top-Teams mit reinzustoßen. Ein Faktor war natürlich auch so der Tempogegenstoß, wo einfach oder die Statistik zeigt einfach, dass die Niederländerinnen da es sehr einfach hatten und während des Spiels 9 von 11 Tempogegenstöße gelaufen sind. Auf der anderen Seite sind es eben nur 4 von 6 bei Montenegro. Das ist dann halt auch schon ein ordentlicher Unterschied. Man muss nicht so viel arbeiten fürs Tor. Das kann dann eben auch helfen und dementsprechend alles in allem auch ein verdienter Sieg, der auch eigentlich hätte höher ausfallen können. Aber gut, so ist das nun mal. Ich glaube, da haben die Niederländerinnen dann auch so ein bisschen schon mal, ja, einen Gang rausgenommen für die nächste Runde. Und es ist am Ende nochmal gut gegangen.
Ja, am Ende noch durchgegangen. Wie gesagt, knapp war es, aber wenn du einfach 20 Turnover produzierst wie die Montenegrinerinnen, dann ist es einfach zu viel, um so eine Top-Mannschaft zu schlagen. Also sie hat eine gute Torhüterin mit Marina Rajcic mit 13 Paraden, Quote von 35%, hat da echt ihr Bestmögliches getan. Auch insgesamt die Wurfquote war eigentlich voll in Ordnung, aber man hat einfach zu viele Fehler gemacht, um dieses Spiel wirklich ja dann noch drehen zu können, von Anfang an spannend halten zu können, denn sie waren ja eigentlich relativ gut reingekommen. Aber wie gesagt, am Ende hat es dann nicht gereicht. Somit ziehen sie als Dritte weiter in die nächste Runde und damit lasst uns den Blick werfen, Tim, auf die ja, spannende Gruppe B. Wir hatten das ja auch schon angekündigt, dass das wirklich eine Todesgruppe sein könnte. Und ja, ein bisschen Veränderung hat es schon noch gegeben, denn wer hätte es gedacht? Die russische Mannschaft hat es geschafft, sich auf Platz 2 noch nach vorne zu schieben, nachdem sie ja eigentlich kurz vor dem Aus standen. Haben sie sich mit 2 Siegen jetzt am heutigen Montag mit dem 34:31 gegen Spanien den zweiten Platz sichern können und da nochmal bewiesen, okay, sie haben es wieder geschafft. Also glaube ich, die Niederlage gegen Schweden war so ein bisschen so ein Wachrüttler, glaube ich, für die Mannschaft gewesen.
Davon kann man ausgehen. Also, was sie danach gespielt haben, das war schon echt wieder sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wir hatten es ja besprochen in der letzten Folge, diesen souveränen Sieg gegen Ungarn. Das war ein sehr, sehr dominanter Auftritt. Danach gegen Frankreich mit einem Tor gewonnen, in einem sehr, sehr engen Spiel. Ja, wo beide Teams absolut auf dem gleichen Niveau waren und es war wirklich auch wieder ein Top-Spiel. Und ja, das konnten die Russen für sich entscheiden. Das gab dann sicherlich auch nochmal so einen gewissen Push, wo man sich selbst sagt, okay, wir können hier tatsächlich doch einiges reißen. Und ja, bei den Spanierinnen, da dachte man eigentlich, sie hätten nach dieser Auftaktniederlage echt gut die Kurve bekommen, Frankreich geschlagen, dann Brasilien auch souverän geschlagen und dann folgen jetzt am Ende noch zwei Niederlagen gegen Ungarn und gegen Russland. Ja, das war ein ziemliches Auf und Ab, zeigt natürlich auch, wie knapp diese Gruppe am Ende ist. Also das ist schon sehr, sehr bitter, wenn du da am Ende mit 4 Punkten dann auch ausscheiden musst oder ausscheidest. Und von daher auf der Seite echt ziemlich bitter für die Spanierinnen, aber ja, da haben sie dann halt ja sowohl am Anfang als auch am Ende einfach ein bisschen zu viel Federn gelassen, um da weiterzukommen.
Ja, das muss man sagen, ganz, ganz bitter für die Spanierinnen, die wirklich gut ausgesehen sind, aber gerade natürlich die Niederlage gegen Ungarn, die darf es natürlich da nicht erlauben, nachdem sie wirklich gut reingekommen sind und auch Frankreich ja besiegt haben im Endeffekt. Ja, natürlich für sie sehr schade, bis Ende jetzt Platz 5 geworden. Durch die Niederlage gegen Ungarn haben halt Ungarn direkte Duell gewonnen, die dann somit als 4. und 4. in die Gruppenphase 1 sind und hinten raus nochmal echt einen spannenden Sieg holen konnten, denn sie haben es geschafft und haben gegen Schweden gewinnen können. Die erste Niederlage den Schweden hinzugefügt, also da muss man auch sagen, Hut ab vor der wirklich couragierten Auftritt dort, obwohl man eigentlich keine gute Wurfquote hatte, aber halt eine überragende Torhüterin.
Genau, Torhüterin wieder phänomenal gut und am Ende mit 13 Paraden 36%. Blanca Biro schon in vorherigen Spielen positiv aufgefallen und man muss sagen, es war vor allem so die ersten 10 Minuten in der zweiten Hälfte, zur Pause stand es 15-15, dann gelang den Schwedinnen kein Tor für 10 Minuten. Ungarn ging auf 5 Tore weg und das konnte Schweden dann am Ende nicht mehr komplett wettmachen, obwohl die Abwehrchefin von Ungarn, Tomori, dann 10 Minuten vor Schluss auch noch eine rote Karte gesehen hat, die für mich absolut lächerlich war. Also das war gefühlt ein Mitgehen mit der fliegenden Halbspielerin oder springenden Halbspielerin. Also ehrlich gesagt fände ich da 2 Minuten teilweise schon hart, aber noch durchaus verständlich, aber rot ist es auf keinen Fall gewesen. Haben sie überlebt, diese 10 Minuten ohne sie? Von daher, ja, sie haben in den richtigen Momenten dann auch einfach die Spiele gewonnen. Hier zum Schluss eben mit 4 gegen Spanien, mit 3 gegen Schweden. Das muss man dann auch erstmal so machen. Und wirklich, also sehr interessant, wenn man sich überlegt, wer hier gegen wen Punkte gelassen hat und Punkte geholt hat. Also es ist wirklich faszinierend zu beobachten und dadurch sind sie jetzt eben weiter und ja, das ist schon ein Bild, wenn man sich so die ersten beiden Spieltage anguckt, hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet, dass es am Ende so aussieht, Schweden als Gruppensieger, okay, aber dahinter, also sehr, sehr interessant und wirklich, ja, die beste Gruppe gefühlt, die wir hatten in beiden Turnieren, finde ich. Das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also mir hat die Gruppe auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war nicht unbedingt absehbar, ja, wer am Ende auf welcher Position landen wird. Natürlich, klar, die Schweden haben sich sehr, sehr gut präsentiert, aber dass am Ende die Gruppe so ausgeht, wie sie ausgeht, das ist schon wirklich sehr, sehr überraschend. Schade fand ist für die Brasilianerinnen, die gut angefangen haben, aber am Ende 6. geworden sind, haben das letzte Spiel nochmal verloren gegen Frankreich, klar mit 29-22. Und ja, da müssen wir einfach sagen, bei den Brasilianerinnen, da ist einmal das Problem, dass die Torhüterinnen nicht gut gewesen sind, nur 17%, auch die Wurfquote von 47%. Das ist einfach zu wenig, um dann wirklich dann in die Gruppe, ins Viertelfinale einzuziehen.
Ja, vor allem, ja, wie gesagt, sie mussten da unbedingt punkten, irgendwie im besten Fall noch gewinnen, um dann eine gute Chance zu haben. Aber ja, irgendwie haben sie das ganze Potenzial, was sie in den ersten beiden Spielen auch gezeigt haben, nicht mehr ganz so auf die Platte bekommen in den letzten 3 Spielen. Bruna de Paula ist da, glaube ich, auch ein perfektes Beispiel. Also alles in allem hat sie teilweise wirklich überragenden Handball gespielt, aber hat halt auch wirklich schwächere Phasen in diesen Spielen. Jetzt auch 4 von 11, nur 36% aus dem Feld, 5 Turnover, das ist dann halt auch deutlich zu viel. Von daher ist es auf jeden Fall sehr bitter. Auch hier, finde ich, trotz alledem haben sie wirklich, wie gesagt, teilweise sehr guten Handball gespielt, ein gutes Turnier gespielt. Ist dann halt bitter, wenn man in so eine, ja, Todesgruppe am Ende kommt. dass es da schwer werden würde. Da konnte man von ausgehen, aber ich denke mal, man muss da jetzt irgendwie nicht den Kopf in den Sand stecken. Das war alles in allem trotzdem ein guter Auftritt.
Das denke ich auch. Und ich meine, das gibt mit Sicherheit Hoffnung dann auch für die Zukunft. Also sind ja auch einige jüngere Spieler mit dabei gewesen. Aber wie gesagt, insgesamt, wenn du halt nur eine 56%-Quote über das ganze Jahr hast, die schlechteste Wurfquote von allen Teams, ist es halt entsprechend schwierig, auch gerade in dieser Gruppe dann in die nächste Runde einzuziehen. Deswegen, ja, schade für die Brasilianerinnen, die jetzt natürlich ausgeschieden sind, aber natürlich bei Spitzers Frauenturnier weiterhin echt Spannung. Also wenn wir uns mal die Viertelfinalpartien anschauen, Norwegen gegen Ungarn, Niederlande gegen Frankreich, Russland gegen Montenegro und Schweden gegen Südkorea. Also Tim, das ist schon, also ich finde gerade Niederlande gegen Frankreich bin ich persönlich sehr, sehr spannend, weil es jetzt zwei Medaillenkandidatinnen sind. Also da ist schon echt Spannung mit dabei in den Partien.
Ja, das ist auf jeden Fall das Topspiel des Viertelfinals. Das wird ein absolutes Fest. Ich bin da sehr, sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Ich glaube irgendwie so ein bisschen mehr an die Niederländerin, aber also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Duell. Der Rest, mal schauen. Es kann natürlich passieren, dass die Russinnen Probleme bekommen, weil Montenegro, wie gesagt, sie haben phasenweise auch sehr guten Handball gespielt, gut mitgehalten gegen die Top-Teams. Von daher können die Montenegrinerinnen da auf jeden Fall für eine Überraschung sorgen. Also da wäre ich, wär ich gar nicht mal so überrascht, wenn das passieren würde. Aber ich glaube, in den anderen beiden Partien, Norwegen-Ungarn, wie gesagt, Norwegerin schon Top-Favorit für mich, weil sie eben jetzt auch durch diese Gruppenphase so marschiert sind, quasi vier Spiele relativ entspannt angehen konnten. Das wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Und Schweden gegen Südkorea, denke ich mir auch, so wie die Schwedinnen bisher aufgetreten sind, müssten sie das auf jeden Fall auch relativ entspannt gewinnen. Aber es ist ein K.O.-Spiel, da kann im Endeffekt natürlich alles passieren, das weiß man. Von daher, aber es werden, denke ich mal, wieder sehr interessante Spiele und ja, dann hat man da auf jeden Fall auch vier sehr würdige Halbfinalistinnen da stehen.
Da bin ich mir definitiv sicher, also da wird es mit Sicherheit, die würdigen Finalistinnen oder Halbfinalistinnen auf jeden Fall geben, aber es macht unheimlich viel Spaß, Frauenhandball aktuell zu schauen, also wenn ihr es noch nicht getan habt, kann ich es nur empfehlen, schaut rein, schaut euch die Partien an, das ist echt toller Handball, der teilweise geboten wird, ich bin auch gerade immer wieder beeindruckt von diesem schnellen Handball, die Norwegerinnen teilweise spielen können, klar sind nochmal Phasen mit dabei, wo es nicht so richtig läuft, aber wenn die mal Tempo fangen, ey, das ist schon echt beeindruckt, das muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Wir machen jetzt kurz eine Pause und kommen mal zurück auf die Männer, die sind ja schon seit Sonntag durch, da stehen die Partien jetzt auch fest und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Herren und beschäftigen uns dort mit den Ergebnissen aus der Vorrunde und wollen den Blick auch da erst auf die Gruppe A werfen, in der Gruppe, wo die deutsche Mannschaft mit dabei gewesen ist und in diesem Fall auch hier die Todesgruppe gewesen ist. Und die deutsche Mannschaft hat sich qualifizieren können als Gruppendritter, hat das abschließende Spiel gegen Brasilien 29-25 gewinnen können. Tim, mal wieder bewiesen, die Brasilianer, die liegen uns einfach bei großen Turnieren.
Allgemein, was das Ergebnis angeht, auf jeden Fall. Man hat sich ein bisschen schwerer getan, aber auch das, ja, ist jetzt nichts Neues. Vor allem so bis zur 25., 26. Lag man teilweise auch hinten mit einem Tor, konnte sich dann mit einem 5-0 Lauf noch absetzen zum Ende der ersten Halbzeit. Aber trotzdem in der ersten Halbzeit war mir das auch ein bisschen zu viel Individualistenhandball. Da war nicht so viel herausgespielte Sachen. Das war nicht wirklich das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Das hat mir nicht wirklich gefallen. Aber das wurde dann schon ein bisschen besser in der zweiten Hälfte. Juri Knorr hat sehr, sehr gut gespielt, das Spiel an sich gerissen, das einige Tore im 1 gegen 1 oder nach 1 gegen 1 Situationen erzielen können. Sehr, sehr gut. Positiv hervorheben, schon ein bisschen in die Kritik bei uns geraten. Kai Häfner hat endlich mal gezeigt, was er drauf kann, drauf hat und dass er es vor allem noch drauf hat. Hatte ein paar gute Aktionen, so wie man ihn kennt. Und von daher am Ende wirklich gut. Solide am Ende runtergespielt. Man hat's, man hätte es auch früher zumachen können, den Sack. Aber unter anderem Gensheimer war da nicht so ein Fan von, das frühzeitig zuzumachen. Und Kastening macht es dann besser. Und am Ende eben dieser 29-25 Sieg. Ja, irgendwie... Ja, irgendwie war das okay, aber es war schon wieder eine schwere Geburt auf jeden Fall. 50. Länderspiel von Philipp Weber noch und Kohlbacher für Schiller im Team. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Vor allem, weil Kohlbacher nicht eine Minute gespielt hat. Warum beraube ich mich dann der Möglichkeit, meinen besten Linksaußen zumindest nochmal reinzubringen, falls Gensheimer irgendwelche Probleme hat? Und oh Wunder, die Quote... 3 von 8, 1 von 5 von außen, das nenne ich auf jeden Fall Weltklasse.
Ja, ganz große Weltklasse, ja.
Also, das habe ich absolut nicht verstanden. Also, klar, Kohlbacher reinbringen vielleicht nicht. Also, ich dachte vor dem Spiel, vielleicht spielt man gegen die Defensive von Brasilien dann ein bisschen mehr mit 2 Kreisläufern, probiert das nochmal oder gibt Goller und Pekler ein bisschen Pause in der Offensive, weil sie ja viel auch dann durch ihre Defensivarbeit eingebunden sind ins Spiel und bisher auch waren in diesem Turnier. Aber ihn dann gar nicht spielen zu lassen, das habe ich absolut nicht verstanden. Aber gut, es ist am Ende gut gegangen, aber trotzdem, naja.
Ja, es war auch sehr, sehr kurios, muss ich zugeben. Also ich hab nicht viel sehen können, aber weil ich auch unterwegs gewesen bin, aber den Schachzug habe ich mich sehr, sehr gefragt, was damit wollte. Also das Einzige kann ja nur irgendwie sein, dass vielleicht irgendwie Schüler leicht krank gewesen ist oder sowas, keine Ahnung, und man deswegen dann Kohlbacher geholt hat, aber weil sonst ihn nicht einzusetzen und dann einfach dafür möglicherweise einen zweiten Linksaußen dann auch reinzubringen, falls sich den Gensheimer verletzt, wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist schon irgendwie kurios gewesen. Wie gesagt, am Ende ist jetzt egal, Spiel ist gewonnen, 29-25. War nicht die überragendste Leistung, definitiv, aber zumindest steht der Sieg dort. Muss auf jeden Fall wieder, wenn die Torhüter waren wieder beide sehr gut, beide 38% Quote, also genau die gleiche, wirklich genau die gleiche Anzahl an Prozent. Also es ist schon, gibt es nicht so häufig bei zwei Torhütern, dass sie da wirklich genau die gleiche Prozentzahl haben an gehaltenen Bällen. Aber ja, das war gut, es war solide. Wichtig ist, dass man einfach jetzt in der nächste Runde eingezogen ist, als Dritter, wie gesagt. Denn ja, als Vierter ist dann eingezogen die Franzosen, nicht die Franzosen, die Norweger, die auf Platz 4, denn Frankreich hat die Gruppe gewonnen, nachdem sie ja Spanien besiegt hatten. Und aber Tim, wir müssen noch ein bisschen sprechen über das norwegische Spiel, denn sie haben ja gegen Frankreich gewonnen, 32-29. Aber danach gab es dann ein bisschen Beef zwischen einem Norweger und einem Franzosen auf Deutsch.
Ja, das war tatsächlich sehr kurios. In der Mixed Zone war Nikola Karabatic dann beim Interview und Børge Lund kam dann noch so vorbei, der im Trainerteam der Norweger ist. Und Nikola Karabatic hat ihn dann mal nett gefragt, was denn die letzte Timeout sollte, so knapp irgendwie 20 Sekunden vor Schluss bei 2 Tore Vorsprung für Norwegen. Das sei aus Sicht des Franzosen eine Verarschung gewesen. Ja, gut, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt zustimmen würde. Ich meine, für die Norweger ging es ja schon darum, dieses Spiel zu gewinnen, weil damit haben sie die deutsche Mannschaft nochmal unter Druck gesetzt, weil wenn Deutschland da verloren hätte, wären sie raus gewesen und hätten sich eben nicht als Dritter qualifizieren können. Und von daher kann ich da schon verstehen, dass Christian Berge da ja nochmal seine Jungs einschweißt und nochmal irgendwie einen Spielzug ansagen wollte. Von daher, naja, finde ich das ein bisschen interessant. Aber gut, ist jetzt eine interessante Randgeschichte. Keine so schöne Randgeschichte für die Norweger ist, dass sich Christian O'Sullivan anscheinend verletzt hat und wohl jetzt auch raus ist für den Rest des Turniers mit einer Daumenverletzung, die wohl auch eine Operation nach sich ziehen wird oder benötigen wird. Das ist schon der nächste ziemliche Schlag, wenn man bedenkt, dass Göran Johannessen ja auch schon vor dem Turnier verletzt dann abgereist ist oder nicht mitreisen konnte. Das ist für den Rückraum, denke ich mal, jetzt schon ein ziemlicher Aderlass, den man so nicht auffangen kann. Also dann wären wir wieder bei dem Thema von vor dem Turnier. Man sollte eigentlich nicht so sehr abhängig von Sargosen sein. Und das wäre man dann in dem Spiel 7 von 16 für Sargosen, 8 Assists, nur ein Turnover. Also alles in allem jetzt eine ganz gute Leistung. Und wichtig, dass er auch die Verantwortung übernommen hat. Aber ich glaube, in einem Halbfinale, in einem Viertelfinale, gegen Dänemark ist das dann ein bisschen viel.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Also das wird da, wird, es wird denen mit Sicherheit wehtun, gerade auch, weil es ja die Position auf halb links ist. Also da sind sie ja schon, wie gesagt, ein bisschen angeschlagen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf, wie sie es lösen werden, wie sie es lösen wollen dann auch. Nachdem gesagt, wie gesagt, Platz 4 dann gegen Dänemark, das ist schon eine schwierige Herausforderung, auf jeden Fall, die dort auf sie wartet. Und könnte jetzt wirklich dann auch der Traum von olympischen Medaillen, den die Norweger durchaus gehabt haben, dann schon ein bisschen in weite Ferne rücken, weil das wird keine einfache Aufgabe. Gegen Dänemark ist es sowieso nie so einfach, deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, wie sie dort dann bestehen können. Am morgigen Dienstag spielen die beiden gegeneinander und wollen dann auch das letzte Spiel dann noch ein bisschen auf eingehen, denn Spanien hat nochmal klar gegen Argentinien gewonnen, 36-27, damit Platz 2 gefestigt in der Gruppe, da sie das direkte Duell gegen Frankreich verloren haben und Argentinien damit 6er mit der Niederlage, also wichtiger Sieg, klarer Sieg im Endeffekt. Haben wir ein bisschen Spielzeit verteilen können. Fast alle haben gespielt, außer Rodrigo Corrales, da Perez de Vargas wieder einen guten Tag hatte mit 11 Paraden, 31% Quote. Also, ich denke, die Spanier gehen mit viel Kraft in die nächste Partie und das werden sie definitiv auch brauchen.
Ja, und ich denke mal, das war auch ein gutes Spiel für Perez de Vargas, um jetzt nach dem etwas schwächeren Spiel gegen Frankreich dann auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Ich glaube nicht, dass es unbedingt nötig hat. Dafür ist er einfach auch ein absoluter Weltklasse-Keeper, aber ich denke mal, schlecht wird es ihm nicht tun. Und ansonsten, ja, wie du gesagt hast, man konnte schön koordinieren, dass jeder nochmal ein bisschen sich einspielen konnte, ein bisschen für positive Erlebnisse sorgen. Und trotzdem weiterhin ein guter Kandidat für die nächsten Runden und eine unheimlich abgezockte Mannschaft. Auf die sollte man auf jeden Fall achten in den nächsten oder im nächsten Spiel erstmal.
Ja, da bin ich definitiv bei dir, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf und wollen jetzt mal auf die Gruppe B dann zu sprechen kommen, denn auf die Gruppe, da kommen ja die Gegner entsprechend her. Und ich habe es schon gesagt, Dänemark ist Gruppenerster dort in der Gruppe, haben die Gruppe gewinnen können, aber, denn das dürfen wir nicht außer Acht lassen, das letzte Spiel in der Gruppenphase haben sie verloren mit 30-33 gegen Schweden. Also da haben die Schweden, nachdem sie durchaus vor ein bisschen gewackelt hatten, auch ja gegen Ägypten verloren haben mit 5 Toren, nochmal wieder bewiesen, okay, man muss sie immer noch auf dem Auge behalten, auch wenn sie da mal einen schlechten Tag erwischen, können sie auch gegen den vielleicht Top-Favoriten auf jeden Fall bestehen und ihn sogar besiegen.
Ja, und das war auch wirklich eine gute Leistung, phasenweise eine überragende Leistung der Schweden. Von vornherein war das eigentlich ein temporeiches Spiel, ein offenes Visier eigentlich, also 5-6 nach 10 Minuten zum Beispiel. Und die Konstellation war so, Dänemark ist eigentlich schon sicher Gruppensieger gewesen. Sie hätten irgendwie mit 6 Toren oder mehr verlieren müssen, um noch auf Platz 3 abzurutschen, dann wären die Schweden Gruppensieger gewesen. Nach 27 Minuten sah es auch kurz so aus, als hätten die Dänen vergessen, dass diese Konstellation besteht, weil da stand es 10-16. Und danach hat man sich dann nochmal ein bisschen gefangen und hat dann eben dieses Spiel mit 3 Toren verloren. Ich weiß nicht, kann man, glaube ich, aus dänischer Sicht jetzt nicht zu viel ziehen. Sie hatten dazu eigentlich auch keine Torhüterleistung. 5 Paraden, 21% für Landin, 2 Paraden, 14% für Möller. Also da hatte man auch wenig Zugriff in der Defensive. Auf der anderen Seite Palika, 10 Paraden, 33%. Agefors, 6 Paraden, 38%. Also das war auch wirklich gut von den Schweden. Und von daher, ja, ich denke mal, gut für sie auch nochmal ein bisschen Spielzeit auch variabel verteilt zu haben. Das konnten sie auch machen. Da haben auch eigentlich alle, bis auf Oskar Sonnefeld, die auf dem Spielberichtsbogen standen, gespielt. Und wenn sie das Ding dann am Ende sogar noch gewinnen, quasi die Revanche für den fürs WM-Finale im Januar bekommen, kann es auch noch ein ganz guter Push werden. Ist natürlich bitter, dass sie jetzt nur Dritter sind und nicht diesen Dreiervergleich noch irgendwie besser aussehen lassen konnten. Aber ja, gut, ich denke mal, es war auf jeden Fall nicht so schlecht, vor allem eben nach dieser deutlichen Niederlage gegen Ägypten jetzt nochmal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Aber in der nächsten Runde, das wird auch schon ein ziemlicher Kracher.
Auf jeden Fall, das wird ein Kracher. Also da war doch für die Schweden als Dritter in der Gruppe Spanien. Also das ist jetzt nicht mal eben so. Das wird mit Sicherheit eine spannende Partie, wie auch allgemein viele Viertelfinalpartien relativ spannend werden, bin ich mir relativ sicher. Lass uns auf den Zweitplatzierten zu sprechen kommen in der Gruppe B, das ist Ägypten. Die haben das Spiel mit 30-20 gegen Bahrain gewinnen können, also wirklich eine klare Angelegenheit von Tim von Anfang bis Ende, war eigentlich nicht so wirklich, ja, drüber diskutiert, also es war nicht wirklich spannend, sage ich so.
Nee, das stimmt. 15-7 zur Pause. Der zweite Torhüter, Mohamed El Taya, mit 43% Quote, 15 Paraden, ein überragender Mann. Und auch hier wieder das Thema, eigentlich jeder, bis auf der eigentliche etatmäßige Torhüter, Hendavi, haben alle gespielt. Also das ist auch sehr interessant zu beobachten gewesen. Und von daher, ja, war es nochmal ein sehr, sehr guter Sieg. Haben sich dementsprechend auch besser gezeigt gegen Bahrain als so manch anderer in der Gruppe. Und von daher, ja, die Ägypter machen bisher wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Man hatte halt eben nur dieses Spiel gegen Dänemark, was sie verloren haben. Und ja, aber auch da muss man sagen, haben sie ja auch über knapp 45 Minuten gut mitgehalten. Von daher, ja, eher so, dass diese Entwicklung, die man gesehen hat in den letzten Jahren und jetzt über die jetzt das Turnier und das Turnier im Januar, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und die muss man weiterhin, so wie wir es auch erwartet hatten, eigentlich auf dem Zettel haben und das wird für die deutsche Mannschaft alles andere als einfach im Viertelfinale.
Ja, da bin ich definitiv bei. Das wird eine richtig, richtig schwierige Aufgabe für die deutsche Mannschaft und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie das lösen wollen. Gute Torhüterleistung haben sie auf jeden Fall schon mal, wobei da bei Fast Breaks und Breakthroughs ein bisschen noch da angearbeitet werden musste. Die Torhüter ein bisschen mehr Bälle halten. Dort haben sie nur insgesamt 2 Bälle gehalten, aber über die Prozentzahl gesehen insgesamt eigentlich die beste Quote von allen Torhüter-Duos bisher. Und dann eigentlich hat man gedacht, okay, Bahrain verliert 30-20. Gut, okay, dann ist es halt so, dann geht halt Portugal in die Runde der besten 8. Aber, Tim, total überraschend, Portugal verliert gegen Japan mit einem einzigen Tor am Ende 30-31. Und ja, das ist für den portugiesischen Handball ein großer Rückschlag, weil, wie gesagt, die Chance war da in der Gruppe, als wieder weiterzuziehen. Klar, war schon ein bisschen schnell klar, dass es nur Platz 4 werden dürfte, aber der war ja eigentlich, sag ich mal so, fest eingeplant. Und jetzt nur Fünfter zu sein nach der Niederlage, enorm bitter für die Portugiesen.
Ja, das ist definitiv enorm bitter. Das ist, ja, man hätte da deutlich mehr von ihnen erwartet insgesamt. Klar, sie hatten auch hier und da ihre ja, bitteren Niederlagen oder wo man halt Punkte gelassen hat, das muss man auch klar sagen, aber in dem Spiel ja, war es einfach deutlich zu wenig und dann hat man es auch nicht verdient. Also Gomez mit 11 Paraden an sich nicht schlecht, 28%, ja, zumindest solide. Bei Japan, sie hatten dann immerhin zumindest eine gleichwertige Torhüterleistung, die beiden zusammen 11 Paraden, 27%. Das war ja extrem wichtig und immer so ein kleiner Faktor bei ihnen in den Spielen zuvor. Und haben es dann einfach wirklich konsequent gemacht, haben nur 7 technische Fehler gehabt, die Portugiesen 9. Also auch da haben sie dieses kleine Duell zumindest gewonnen und das war dann am Ende auch entscheidend. Von daher für die Japaner schön, dass sie hier nochmal einen Sieg einfahren konnten. Und dementsprechend kam es jetzt zu diesem Dreiervergleich um den vierten Platz mit Bahrain, Portugal und Japan und es hätte nicht knapper sein können. Also Bahrain am Ende +1 in der Tordifferenz, Portugal 0, Japan -1. Also wirklich um Haaresbreite kommt Bahrain rein in das Viertelfinale. Und man muss sagen, dass sie ja da in dem Fall quasi das Glück hatten, was ihnen in einigen Spielen verwehrt blieb in den ersten beiden Spielen. Von daher, ja, ne, ist ja auch immer so eine Sache, irgendwas oder ist alles gleicht sich dann irgendwann doch aus. In dem Fall ist es so und ist schon interessant. Also Portugal hätte quasi das direkte Duell nur mit einem Tor mehr gewinnen müssen und wären weiter gewesen gegen Bahrain. Also das ist schon extrem bitter, aber ja, am Ende, wie gesagt, Bahrain hat einfach auch Spaß gemacht. Ich finde, die haben es definitiv verdient. Für den Handball da ist es auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Und mehr wird es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie Frankreich so Paroli bieten können. Aber das dachte ich vor dem Schwedenspiel auch. Von daher lassen wir uns mal überraschen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also die Bahrain, ich finde, die haben echt gut gespielt. Gut, gerade die Niederlage jetzt gegen Ägypten war schon ziemlich hart. Deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie sie jetzt von diesem Rückschlag da zurückkommen. Aber das war wirklich denkbar knapp. Und für mich tut Portugal leid. Wir sind ja beide Fans vom portugiesischen Handball. Aber da muss man wirklich einfach zugeben, es hat einfach nicht gereicht, wenn man halt eine tote Leistung, die prozentual gesehen die schlechteste in der ganzen Turnier ist, dann ist es halt einfach schwierig, da wirklich dann auch mit anderen Nationen mitzuhalten. Also da muss man wieder dann arbeiten, Kopf hoch machen, Mund abwischen, weitermachen. Die leisten gute Arbeit und ich denke auch, dass wir sie definitiv beim nächsten Turnier werden die wieder eine Rolle mitspielen und da werden die dann auch wieder in die K.O.-Runde einziehen können, wenn sie es dann wirklich schaffen oder zumindest eine so weite Rolle spielen, dass sie da zumindest nah dran sein werden auf jeden Fall. Und damit sind die Viertelfinalplatzierungen fest. Frankreich, Bahrain, Spanien gegen Schweden, Ägypten gegen Deutschland und dann Dänemark gegen Norwegen. Tim, wer sind denn jetzt seine vier Halbfinalisten? Dann möchte ich natürlich jetzt noch von dir wissen. Wir sind gesagt, Montag nehmen wir auf, Dienstag. Da müssen wir natürlich auch gucken, wenn wir Dienstag dann aufnehmen, machen Deutschlandspiel, dass wir dann auch die richtigen Halbfinalisten tippen. Deswegen gerne mal deine vier Halbfinalisten.
Also fangen wir mal mit den beiden klaren Spielen an für mich. Also Frankreich wird sich gegen Bahrain durchsetzen, auch wenn die Franzosen jetzt für den Rest des Turniers auf Timothy Nguessan mit einer Wadenverletzung verzichten müssen. Für ihn kommt Lagarde von den Rhein-Neckar-Löwen in den Kader. Ist jetzt auch nicht so eine schlechte Alternative. Also die werden sich in diesem ersten Viertelfinale durchsetzen. Ansonsten Dänemark-Norwegen, jetzt mit dem Ausfall von O'Sullivan, wird das, denke ich mal, da bräuchte es zum einen gefühlt ein 13-Tore-Spiel von Sargosen und ein 45%-Spiel von Bergerud. Sonst sehe ich das ehrlich gesagt nicht, dass Norwegen da zumindest den Sieg holen kann. Deswegen gehe ich auf jeden Fall mit Frankreich und Dänemark. Schweden gegen Spanien ist natürlich kritisch. Eigentlich müsste ich ja natürlich mit den Schweden gehen. Aber irgendwie, es ist schwierig. Ich glaube eher an die Spanier, aber natürlich auch noch eine sehr interessante Statistik. Schweden und Spanien, dreimal gegeneinander angetreten bei Olympischen Spielen. Dreimal hat Schweden gewonnen. So, also, vielleicht wird's das vierte Mal das Glück für die Spanier bringen. Ich glaube, die Spanier machen es. Dafür sind sie irgendwie zu abgezockt und die Schweden so ein bisschen zu inkonstant in der Leistung. Und Deutschland, Ägypten. Puh. Also es wird auf jeden Fall, also ich kann mir vorstellen, dass es ein enges Spiel wird. Das glaube ich. Ich glaube, die Torhüter, also Bitter und Wolf, werden da auf jeden Fall wieder gut abliefern. Aber ich befürchte irgendwie, dass die Ägypter das einfach ein bisschen gefestigter sind und dann das Spiel gewinnen werden. Also dann Frankreich, Ägypten, Spanien und Dänemark.
Okay, gut. Ich bin Frankreich, Dänemark bin ich definitiv beide. Ich denke, dass die beiden bisher die gefestigten Teams insgesamt. Und gute Frage. Also ich glaube, gefühlt würde ich die Spanier sagen, weil sie gerade diese knappen Duellen echt gut gewinnen können. Klar, gegen Frankreich hat es nicht gereicht, aber auch wenn ich bin auch ein großer Fan vom schwedischen Handball, aber die alt abgezockten Spanier darfst halt nie aus der Augen lassen. Das ist halt immer das Problem. Deswegen gehe ich dann mit Spanien und ich gehe auch mit Deutschland. Also ich glaube, die deutschen Torhüter sind echt gut. Jetzt muss man mal gucken. Klar, Tobi Reichmann ist jetzt, glaube ich, abgereist. Ohne Einsatz ist jetzt nicht so schlimm oder so, aber Wenn Marcel Schiller fit ist, würde ich sagen, gewinnen wir das Ding. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil dann können wir die Außenposition, wenn Uwe Gensler wieder so einen schlechten Tag erwischt wie jetzt im letzten Spiel gegen Brasilien, dann wird es enorm schwierig. Aber Doch, ich sag Deutschland, Spanien, Frankreich und Dänemark. Das sind meine vier Tipps fürs Halbfinale. Und ihr dürft das gerne auch eure Tipps natürlich mitteilen, bis ja, heute Abend irgendwann, bevor das erste Spiel irgendwann losgeht, in der Nacht. Und dann gibt es uns morgen wieder 13:45 Uhr Deutschland spielt. Und dann werden wir direkt im Anschluss natürlich die Aufnahme machen zu dem Spieltag, zu den vier Spielen. Und dann schauen wir mal, wer es am Ende schaffen wird, wer am Ende von uns recht haben wird. Am Ende hat wahrscheinlich kein einziger von uns recht, weil dann Bahrain und Norwegen weiterkommen. So ist es ja immer. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Dürft uns natürlich auch gerne bis dahin folgen auf Twitter. Mein Handle ist seppmaster56, der von Tim ist tim_detdetmar23. Aber auch ansonsten dürft ihr uns gerne Freunden empfehlen, Rezensionen bei iTunes da lassen, am liebsten natürlich 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und ja, dann hören wir uns dann nächsten Dienstag schon wieder hier, also morgen bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.